Ja, hallo, hier ist wieder Simone mit dem Alleinerziehend-Podcast und heute mit der versprochenen Folge zum Thema Finanzen, weil das mit Abstand die beste Folge war oder am häufigsten gehörte Folge, die ich auch schon mal zu dem Thema aufgenommen habe. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört und ja, freue mich, dass ich euch von meinen Erfahrungen oder meinen Gedanken zu diesem Thema berichten kann. Ja, Thema Finanzen. Zuallererst meine große Bitte an euch, nehmt eure Finanzen selber in die Hand, beziehungsweise informiert euch intensiv und habt einen Blick darauf. Es ist durchaus üblich in Deutschland und so habe ich es dann auch gehandhabt, öfter mal, sich zum Thema Finanzen nach anderen zu richten, von dem, was man so von anderen gesagt bekommt. Engster Familienkreis, familiäres Umfeld oder dass man die Finanzen nur allzu gerne in die Hände des Partners legt. Sehr oft ist das in diesem Fall der Mann oder der männliche Part in der Beziehung, weil genauso wie wir eben in diesem alten Schema groß geworden sind, dass der Mann fürs Geld sorgt und der Hauptverdiener ist und für das Wohlergehen der Familie zuständig ist, hat dann eben auch dementsprechend das Thema Geld in seinen Händen gelegen. Und ja, ich habe mich auch mehrfach aus der Verantwortung genommen, möchte ich es mal sagen, und habe auf, wie soll ich es ausdrücken, das Wohlwollen des anderen gehofft und auf das wirklich den vernünftigen Umgang miteinander, was Finanzen angeht. Und ja, und genau wie es dann eben passieren soll, weil irgendwie ist es ins Leben gerufen und auch hausgemacht, ist es eben nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das soll jedoch oder darf niemals aus meiner Sicht eine Schuldzuweisung an den anderen oder an andere sein, sondern tatsächlich das Augen aufmachen und sagen, ich habe die Verantwortung nicht für mich übernommen und ich habe mich um dieses Thema Geld nicht gekümmert. Das ist seit knapp über 2 Jahren anders. Ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Finanzen. Geld, sowohl Anlage und Vermögensvorsorge für die Zukunft, als auch für den täglichen Umgang mit Geld. Weil eine ganz entscheidende Frage, womit das Thema Geld anfängt, ist ganz einfach dein eigenes Mindset zum Thema Geld. Ja, also was denkst du über Geld? Oder was fühlst du im Zusammenhang mit Geld? Ja, das ist auch so ein Thema Glaubenssätze. Geld stinkt. Die Reichen sind Protzer.
Ich persönlich habe ganz, ganz viele Jahre in meinem Leben gehört, immer wenn ich
was Gutes tun wollte und Menschen überraschen, ist mir der Satz über den Weg gelaufen in meinem familiären Umfeld, du hast doch kein Geld. Und ja, ich kam an den Punkt in meinem Leben, wo mich dieser Satz einfach wahnsinnig machte. Ja, also immer wieder zu hören und gesagt zu bekommen, du hast doch kein Geld. Weil, wenn ich es ganz genau betrachte, ist es halt nicht so. Durch Zufall oder wie auch immer, habe ich schon insofern früh angefangen, für mein Geld zu sorgen, weil ich in einer Immobilie halt selbst gelebt habe und auch selbst investiert habe. Eben dazu da sein sollte, dass wenn ich mal nicht mehr arbeite, dass ich halt einfach eben keine Mietbelastung mehr habe. Und da gibt es zu dem Thema verschiedene Ansichten. Da gibt es also sehr wohl die Ansichten und die Aussagen von Finanzexperten, Immobilien, in denen du selbst lebst, zählen nicht als Vermögen, weil du musst sie unterhalten, du musst sie sanieren, du musst sie auf neuestem Stand halten und dadurch fressen sie deine Finanzen. Und eben diese Finanzexperten sagen dann eben auch, dass als Vermögen nur Immobilien gelten, die du vermietet hast. Weil da du investierst du zwar auch, aber bekommst das halt über Steuererklärung oder ähnliches anteilig vom Staat wieder. Und dein Vermögen wird sozusagen von anderen finanziert. Ich kann von Grund auf sagen, ich hatte ein absolut negatives Mindset zum Thema Geld. Und genau so sah dann eben auch meine finanzielle Situation aus. Ich habe über ganz viele lange Jahre, in denen ich ja schon alleinerziehend war, immer rote Zahlen auf meinem Konto gehabt, Ende des Monats. Und zwar komischerweise rückblickend betrachtet auch immer in etwa den gleichen Betrag. Und so habe ich eben nicht die Verantwortung übernommen. Ich habe es mir immer einfach gemacht und habe immer gesagt, ja, ich bin ja auch alleinerziehend. Ich muss ja alle Kosten alleine tragen. Haus, Miet, Wohnung etc. Hier kommen halt nicht zwei Einkommen ins Haus, sondern nur eins. Und dieses eine Einkommen muss halt alles tragen, Versicherung, sämtliche Fixkosten, Lebenshaltung und so weiter. Und ja, und auf der anderen Seite war ich in vielen Dingen, jetzt rückwirkend betrachtet, auch tatsächlich dem Konsum als Lückenfüller, als vermeintlichen Ausgleich eines Mangels nicht abgeneigt. Und ja, was soll ich sagen, seitdem ich mich ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetze und eben auch festgestellt habe, dass ich ein Mindset habe, ein schlechtes, durch solche Sätze wie du hast doch kein Geld oder eben, dass ich so groß geworden bin, dass aus meinem familiären Umfeld eben Menschen, die Geld hatten, tatsächlich als Protzer und nicht besonders positiv hingestellt wurden, ich eben auch mit diesem Geld haben und mit Geld in Fülle sein, das eben auch negativ besetzt hatte. Und wenn du ein negatives Mindset zum Thema Geld hast, dann kannst du natürlich auch logischerweise, ich glaube, das muss man nicht groß erklären, das sollte jedem klar sein, nicht in eine finanzielle Fülle und in eine finanzielle Freiheit kommen. Das ist einfach so. Und deshalb ist es als allererstes, wie gesagt, wichtig, beschäftige dich mit dem Thema Geld selbst. Übernimm die Eigenverantwortung, egal ob du alleine lebst oder in einer Partnerschaft. Du selbst bist für dich und dein Geld verantwortlich und solltest zumindest alles wissen, was damit passiert. Weil, fangen wir mal mit dem Thema an, deine Partnerschaft kann schon morgen beendet sein. Und wenn du dich mit dem Thema Finanzen und Geld nicht auskennst und du keinen Überblick über deine Finanzen hast, das heißt, wie sind deine Fixkosten, wie sind deine Schulden, wie ist dein Vermögen, was sparst du und so weiter, dann hast du einfach, schlicht und einfach gesagt, ein Problem. Und ja, und genauso ist es eben das Thema, was man auch bedenken sollte. Es ist völlig in Ordnung, wenn in Geldthemen oder in Teilbereichen sich im Endeffekt einer in der Partnerschaft darum kümmert. Doch es fängt ja schon damit an, ihr seid zwei eigenständige Menschen mit eigenständigen Ansichten und Emotionen und Eindrücken. Und du würdest vermutlich schon ganz anders dein Geld sparen und anlegen, wie es dein Partner tut. Oder du stehst vielleicht auch zum Thema Konsum ganz anders da als dein Partner. Also wenn auch im Endeffekt vielleicht am Ende nur einer irgendeinen gewissen Knopf drückt in Sachen Finanzen, ist das doch ein Thema, über das man aber auf jeden Fall regelmäßig reden sollte. Und wenn nicht sogar jeder auch im Thema Finanzen seine Eigenständigkeit bewahren. Vor Ewigkeiten von Jahren habe ich auch immer gesagt, um Himmels Willen, was ist das denn für eine Partnerschaft in Vertrauen, wenn man getrennte Konten hat oder wenn man in eine Beziehung geht und einer halt mehr einbringt als der andere, man macht einen Ehevertrag, dann fängt so eine Beziehung ja schon gar nicht vertrauensvoll an. Das sehe ich heute alles völlig anders und würde ich einfach nur als ganz normal und auch vernünftig sehen. Und wenn man sich zu zweit vernünftig mit diesem Thema auseinandersetzt, dann sollte das auch für beide eindeutig und normal sein. Ja, weil, wie gesagt, es fängt damit an, du hast völlig andere Interessen, würdest anders konsumieren, du würdest dein Geld vielleicht anders anlegen. Und deshalb ist meine Grundempfehlung zum Beispiel tatsächlich auch, da schließe ich mich auch einigen an, die zum Thema Geld berichten und im Thema Geld unterwegs sind, Ratschläge geben. Habt ein Konto, auf dem beide Einkommen eingehen, alle Fixkosten, die man monatlich hat, einfach runtergehen. Ja, Miete, Kredite, Lebenshaltung, auch was weiß ich, ein Budget für Spaß und so weiter. Und der Restbetrag, der übrig bleibt, der wird, jetzt kommt wahrscheinlich für die Ersten der Aha-Effekt, durch zwei geteilt. Und die Hälfte von dem Restbetrag geht auf die jeweiligen Konten, die jeder für sich hat. Und das ist schon mal ein erster Schritt zu finanzieller Eigenständigkeit und Freiheit. Das heißt, du bekommst das Geld, was eben noch übrig ist, deinen Anteil auf dein eigenes Konto und du selbst kannst entscheiden. Ich fange jetzt mal einfach mit Konsum an. Kaufe ich mir das neueste Paar Schuhe, die neueste Handtasche? Gehe ich jeden Monat für 100 Euro zum Friseur? Lege ich mein Geld in einen Sparplan an? Habe ich irgendein Ziel, ein finanzielles, dass ich mir irgendwas Besonderes leisten will und spare dieses Geld halt. Und Ja, warum sage ich der erste Aha-Effekt? Da wird sicherlich bei den ersten, vielleicht sogar eher bei den, das ist nicht als Wertung gemeint, eher bei den männlichen Vertretern auch das erste Fragezeichen kommen. Warum eigentlich Hälfte, Hälfte? Ja, weil das zum Beispiel für mich ein Indiz und ein Anhaltspunkt für eine gleichwertige und faire Partnerschaft ist, dass man das, was nach allen möglichen Abzügen übrig bleibt, auch verteilt, weil es wird immer so sein, dass die Frau in unserem Land diejenige ist, die ja, die schlichtweg vorrangig die ist, die die Kinder erzieht, die also des Öfteren zu Hause bleiben wird, die also schon mal von vornherein viel weniger für ihre Alterssicherung und für ihre finanzielle Sicherheit tun kann als der Mann. Und ja, die eben doch des Öfteren Zeiten zu Hause hat und nicht arbeitet und die Kinder gemeinsam sind und auch ein gemeinsames Lebens- und Familienziel. Und die Frau an dieser Stelle dafür auch entlohnt, möchte ich nicht sagen, sondern einfach respektvoll und fair den Anteil dafür erhalten sollte, den sie leistet. Und da ziehe ich bei den Paaren, die das schon so handhaben, wirklich meinen Hut, weil das ist eine absolut respektvolle Ebene. Ja, also steht heute in großen Anteilen immer noch außer Frage, dass die Frau, wenn sie schwanger ist und dann das Kind gebärt, auch zu Hause bleibt, also auf große Teile ihres Einkommens verzichtet und Elterngeld bezieht und eben auch nichts für ihre Altersvorsorge groß in diesem Punkt tun kann und es dann nur fair ist, wenn sie in dieser Zeit, in der sie diese Aufgaben leistet, die Gesamtbestandteil der Familie sind, auch in Anführungsstrichen eine solide, respektvolle finanzielle Basis hat. Das heißt, Geldeingänge auf ihrem Konto, mit denen sie selbst und eigenständig und wertschätzend entscheiden kann, was tue ich damit? Hole ich damit meine Altersvorsorge auf, die mir gerade entgeht? Oder spare ich das für irgendwas? Es ist einfach ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander, wenn die Frau das Gefühl hat, ja, eben einen gewissen Wert auch in der Partnerschaft und in der Familie zu haben. Und ich persönlich sehe diesen Wert heute eben nicht mehr. Wenn die Frau zu Hause ist, Elterngeld erhält, was um ein Vielfaches vermutlich weniger ist als vorher das Einkommen, und dann von ihrem Partner ein in Anführungsstrichen Taschengeld erhält. Das ist für mich persönlich nicht die richtige Herangehensweise an das Thema. Das musste sich auch erst rausbilden und festigen. Wie gesagt, vor vielen Jahren, als ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe, hätte ich sowas niemals geäußert. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist ein No-Go und das ist, hat nichts mit Vertrauen zu tun und wie auch immer. Das sehe ich heute anders. Also ich finde das durchaus, wenn ich mich in die Lage versetzen würde, ich wäre der Partner mit dem höheren Einkommen und bin in einer wertschätzenden, respektvollen Partnerschaft, dann wäre es für mich ganz normal, tatsächlich alle Geldeingänge auf ein Konto zu haben und das, was nach allen festen Kosten übrig bleibt und all dem, was man zusammen festlegt, was von diesem Einkommen runtergeht, dass man dann das Geld einfach respektvoll und wertschätzend unter den Partnern verteilt. Ja, also wie gesagt, Mindset, eine Sache. Verantwortung übernehmen für die finanzielle Freiheit, eine andere. Dann ein wichtiges Thema, Hilfe holen oder sich mit dem Thema Geld beschäftigen. Wenn du niemanden hast in deinem Umfeld, der eine gewisse finanzielle Freiheit aufgebaut hat, und zwar nicht nur scheinbar, sondern in Wirklichkeit, sage ich mal, dann, ja, wenn du jemanden hast, kannst du fragen, du sag mal hier, du bist ja finanziell frei, wie machst du das eigentlich mit dem Thema Geld, wie gehst du damit um? Also such dir einen Mentor und wenn du diese Grundlage nicht hast, dann lies Bücher bis zum Umfallen, so habe ich es gemacht, ich habe sehr, sehr viel gelesen, sehr, sehr viel Podcasts gehört, Webinare gemacht. Ich kann euch empfehlen, Natascha Wegelin. Das ist die Madame Moneypenny. Die beschäftigt sich allerdings eher mit dem Frauenpart. Also die ist sehr darauf bedacht, dass Frauen finanziell frei werden und sich mit ihren Finanzen beschäftigen. Und den Podcast können natürlich alle hören, aber dann gibt es auch noch eine Facebook-Gruppe und andere Geschichten, die sich dann ausschließlich an Frauen richten. Ist also sehr frauenlastig. Für Männer, die das nicht hören wollen oder nicht gut damit umgehen können, ist das also eher nichts. Dann super spannend, interessant finde ich Philipp J. Müller aus Hamburg. Hat in Deutschland die allererste Finanzakademie, die offiziell anerkannt ist als Bildungs- und Lehrinstitut, weil er hat da völlig recht, wie viele andere auch, die sich mit dem Thema beschäftigen und das sagen. Wir haben ein Grundproblem in Deutschland. Wir kriegen Geld nicht gelernt. Also Geld ist, glaube ich, einmal Bestandteil in Grundschulklasse 1 oder 2, wo die Kinder mit Geld einfach rechnen lernen. Ansonsten ist das Thema Finanzen, Geld kein Lehrbestandteil in Deutschland, nicht in den Lehrplänen. Und das halte ich auch für ein riesengroßes Manko, dass, ja, dass viele Menschen oder wir einfach den Umgang mit Geld, Mindset, auch Sparen und so weiter überhaupt nicht lernen. Und ja, von daher, wie gesagt, hast du jemanden in deinem Umfeld? Und da sage ich nochmal, der nicht scheinbar, ne? Weil es gibt auch viele Leute, ich sag mal, so ein BMW, Mercedes etc. auf Pump kann ich mir auch vor die Tür stellen. Und dann die Leasing- oder Darlehensraten abzahlen. Das hat nichts mit finanzieller Freiheit zu tun. Also es gibt auch durchaus Menschen, die aller höher, schneller, weiter, mein Haus, mein Auto, mein Boot, alles super schön vor der Haustür haben. Und wenn du hinter die Fassade guckst, ist dann nicht viel mehr da als ein riesengroßer Schuldenberg. Von daher, guck genau hin und lern von den Menschen, die tatsächlich finanziell frei sind, das heißt, die Vermögen haben. Ja, und um finanziell frei zu werden, gibt es ja nochmal mehrere Punkte. Zum einen, dass Sparen und Schuldenabbau eine ganz große Grundlage ist. Ja, also finanzielle Freiheit kommt nicht einfach über Nacht und von so, sondern sich mit dem Thema wirklich zu beschäftigen, Zeit zu investieren, ist ein Riesenpunkt. Und ich, wie gesagt, stelle fest, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, Sparen, Schuldenabbau, ich habe ein paar Dinge, die ich natürlich auch finanziert habe, die ich jetzt aber alle über Sondertilgungen viel, viel schneller erledige. Ich habe feste Sparraten, die schon am Anfang des Monats weggehen. Das ist nämlich auch ein großer Fehler, den viele machen. Ich fange an zu sparen von dem, was übrig bleibt. Wollen wir uns nichts vormachen. Wenn alles Geld auf dem Konto bleibt, dann bleibt am Ende des Monats nichts übrig. Weil dann kommt dir das ein oder andere an Konsum dazwischen, was dann einfach angeschafft wird. Also immer erst die Sparrate vom Konto. Und ja, dann eben zusehen, vom Rest übrig zu bleiben. Und ich bin grundsätzlich schuldenfrei. Also ich habe keine roten Zahlen mehr auf meinem Konto. Das passiert mal, ja, dass ich irgendwie mal ein bisschen in den Kreditrahmen komme. Aber grundsätzlich habe ich schwarze Zahlen auf dem Konto und erst recht nicht mehr rote Zahlen im vierstelligen Bereich, so wie das früher war. Obwohl, wenn man Statistiken glaubt, ist es definitiv so, dass ein Großteil der Deutschen am Ende des Monats einen Betrag von minus 3.500 bis minus 5.000 Euro auf dem Konto hat. Und wie gesagt, so wie mit Geld umgegangen wird und wie der Konsum vermarktet wird, dass zum Beispiel Preise in Geschäften dann nicht mehr in der reinen Summe angepriesen werden, sondern gleich in Ratenbeträgen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das tatsächlich auch so ist. Das nächste ist, das Thema Geld sollte immer mit einem Sinn verknüpft werden. Also wenn du über finanzielle Freiheit sprichst, dann sollte dahinter immer ein Sinn stehen. Und ein Sinn der finanziellen Freiheit ist kein Konsum. Also wenn du dich hinsetzt und mit dem Thema Geld beschäftigst und dann stehen auf deiner Liste, mal als Beispiel genommen, die Reise auf die Malediven, der Audi Q7 und, was können wir mal noch nehmen, das Ferienhaus oder die Ferienwohnung an der Ostsee, dann ist das kein Sinn, der damit verknüpft ist. Dann ist da der Fokus noch der Konsum und dann ist vermutlich immer noch irgendwas mit deinem Mindset nicht in Ordnung. Weil, ja, der Konsum ist oftmals so, dass er dir eine Emotion verschafft, na klar, eine kurzfristige, aber halt nicht längerfristig. Sondern der Sinn sollte schon ein etwas sein, was stiftet oder einen Mehrwert bietet, ja? Also, wenn ich mich jetzt mal nehme, mein großer Wunsch nach finanzieller Freiheit oder mein Ziel, warum ich an der finanziellen Freiheit halt seit 2 Jahren so ganz straight arbeite und mir auch regelmäßig Zeit für mein Thema Finanzen einplane, ist, dass ich weniger arbeiten möchte, mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, Das habe ich jetzt auch da in der Corona-Zeit viel heftiger wahrgenommen. Wir sind viel, viel enger zusammengewachsen. Also man merkt das schon, selbst wenn ich hier auch zu Hause arbeite, aber durch dieses ständig zu Hause sein und präsent sein und da sein und einfach mal in den Arm nehmen, mal kuscheln, 5 Minuten Geschichte vorlesen oder für irgendeine Frage für die Große zur Verfügung stehen oder ein Gespräch führen, gemeinsam kochen, gemeinsam backen. Wir sind extrem eng zusammengewachsen. Also es hat unserem Gefühl und Dasein als Familie sehr, sehr gut getan. Und das wünsche ich mir einfach. Also ich möchte mehr Zeit für meine Kinder haben und ich möchte meinen Kindern die Schönheit der Welt zeigen. Ja, da kann man jetzt wieder mit Nachhaltigkeit kommen und so weiter und fliegen und hast du nicht gesehen. Das sind wieder andere Themen, über die man da diskutieren kann. Aber es bedeutet ja auch nicht, dass ich 5-mal im Jahr mit meinen Kindern irgendwo hinfliegen will oder mit einem Schiff fahren oder wie auch immer. Ich möchte meinen Kindern zeigen, wie schön die Welt ist. Und ich möchte anderen Menschen was Gutes tun, indem ich einfach noch viel mehr Geld spenden kann, als ich das jetzt schon tue. Weil auch das ein wichtiger Punkt der Ansicht. Und an diesem Thema arbeitest, ist ein riesengroßer Punkt das Thema Spenden. Ich persönlich habe zum Beispiel seit, ich glaube, 2,5 Jahren oder fast 3 Jahre, ich habe eine Planpatenschaft. Ich habe also ein Patenkind, ein Mädchen in Indonesien, wo ich jeden Monat für spende. Ich spende jedes Jahr an Weihnachten für den guten Zweck. Also zum Beispiel gibt es hier immer so eine, bei uns im Nachbarort, so eine Wunschbaumaktion, auch da. Und das ist mir auch wichtig, das den Kindern zu vermitteln, dass auch wenn ich manchmal sage, nein, das kaufen wir jetzt nicht und wie auch immer, ihnen zu vermitteln, dass es uns so gut geht oder dass es immer Menschen gibt, denen es, also egal wo du stehst, es wird immer Menschen geben, denen es schlechter geht. Und ja, und dann haben wir halt auch bei der Wunschaktion 2 Wunschzettel aus dem Altenheim und haben dann eben dort Sachen gekauft und verpackt, die ins Altenheim gingen an Weihnachtsgeschenke für Menschen, die keine Familie mehr haben, die sie besuchen und dann eben denen ein schönes Weihnachtsgefühl zu geben. Ja, oder wenn auf Facebook mal irgendjemand eine Geburtstagsspendenaktion macht und ich diese Thematik ganz gut finde, dann spende ich da. Und ja, und den Sternsingern, die jedes Jahr kommen, spende ich halt auch was. Immer das, wo ich mal sage, wo ich getriggert bin. Immer wenn irgendwas ist und das spricht mich sofort an oder ich merke, dass da Emotionen aufkommen in mir, dann ja, werde ich da halt hellhörig und tue auch was. Und ganz wichtig, egal an welcher Stelle du stehst, um beim Spenden nochmal zu bleiben, spenden geht immer, weil das geht auch ohne Geld. Ja, spende zum Beispiel deine Dienstleistung. Es gibt immer irgendwo Aktionen in deiner Gemeinde, im Kirchenkreis, wo auch immer, wo Hilfe gesucht wird. Spende deinen Einsatz, spende deine Zeit und tu was. Ja, Spenden fängt nicht immer mit Geld an, sondern Spenden, auch Spenden, ist eine Frage des Mindsets und der Einstellung und deiner persönlichen Fülle. Und von daher sei offen dem Thema Spenden gegenüber, weil Spenden geht auch zunächst ohne Geld. Und egal wo du jetzt stehst, ob du so wie ich jahrelang rote Zahlen geschrieben hast, wie auch immer, nimm das an, was jetzt ist und akzeptiere das jetzt. Es macht keinen Sinn, dass du in der Vision von finanzieller Freiheit lebst. Das heißt, dass du dir wünschst, finanziell frei zu sein, weil der reine Wunsch der finanziellen Freiheit ohne das Annehmen von dem, was jetzt ist, liegt immer in der Zukunft. Wenn du also dich jeden Tag in dem Elend suhlst oder dich jeden Tag in Geldsorgen befindest und immer nur darüber nachdenkst, dass du nichts hast und ich habe ja kein Geld und wie soll ich das bezahlen? Und auf der Gegenseite den Wunsch finanzieller Freiheit hast, dann wird das immer in der Zukunft sein. Und die Zukunft, die ist immer morgen. Das heißt, wenn du morgen aufstehst, ist die Zukunft auch wieder morgen. Das heißt, du wirst in den Zustand von finanzieller Freiheit niemals kommen. Weil der Wunsch immer in der Zukunft ist. Und egal in welchem Moment deines Lebens du dich befindest, ob jetzt, in 10 Sekunden, in einer Stunde oder morgen, die Zukunft ist immer morgen. Das heißt, du musst diese finanzielle Freiheit schon in die Gegenwart holen. Und die holst du in die Gegenwart, indem du das akzeptierst, was da ist. Und dann sind es jetzt im Moment die und die Schulden und dich aber konsequent mit diesem Thema beschäftigst. Ja, also losgehst. Das ist der erste Schritt. Und damit gehst du in die Zukunft. Ja, also damit beschäftigen, sich auseinandersetzen. Was sind meine Schulden? Was ist mein Vermögen? Wie kann ich die Schulden abbauen? Wie kann ich sparen? Wie kann ich Vermögen bilden und losgehen? Und zwar Step für Step. Und wie gesagt, ganz wichtig, dich mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Wie fühlt sich Geld überhaupt an? Das habe ich auf einem anderen Seminar gelernt. Das war tatsächlich dann ein Vorortseminar in Hamburg. Kann ich auch nur empfehlen, Ludger Quante. Vorsorge dich nicht, lebe. Ja, also schon allein, habe ich in der letzten Folge Thema Finanzen schon drüber gesprochen, schon allein das Gefühl von Geld. Also es ist erwiesen, dass Menschen, die alles mit Karte zahlen, aber auch da gibt es verschiedene Ansätze. Also es wird dir auch begegnen, dass du hörst von 2, 3, 4, 5 Finanzexperten die Ratschläge oder liest die Bücher, dass du Meinungen hast, die auseinandergehen. Ja, weil nehmen wir es als Beispiel. Ich habe Podcasts gehört, Bücher gelesen, da wird ausdrücklich verfochten, mit der Karte zu zahlen. Weil du durch die Kartenzahlung alles dokumentiert hast und viel besser in deine Finanzplanung, in Klammern Haushaltsbuch, trocken öde, aber unbedingt notwendig, um sich einen Stand seiner Finanzen zu bilden, weil du das total abgebildet hast. Währenddessen, wenn du mit Bargeld unterwegs bist, immer die Kassenbons haben musst und mit dir rumschleppst. Ja, also gibt es durchaus Verfechter von der Kartenzahlung. Auf der anderen Seite ist es erwiesen, dass Menschen, die mit Karte zahlen, bis zu 5-mal schneller und mehr Geld ausgeben. Weil da weil da ein ganz anderes Gefühl ist. Fühl die Karte, nimm deine Karte, die ist aus Plastik, die ist kalt, die ist, die ist von der Oberfläche, von der Struktur auch hart und uneben. Das ist was, was wir vom Gefühl, von der Haut in der Hand, schnell aus der Hand geben. Ja, währenddessen, wenn du Geld nimmst, nimm mal Geld, wie riecht das, wie fühlt sich das an, weich und so. Das ist vom Gefühl ganz anders, da entsteht eine ganz andere Emotion. Mach den Vergleich, mach das mal, nimm in einer Hand Geld und fühl das mal richtig, nimm in die andere Hand deine EC- oder Visa-Karte. Ja, also das ist schon ein total unterschiedliches Gefühl. Und wenn du Geld ausgibst, Bargeld, dann kommen da auch noch Abläufe dazu. Du holst das Portemonnaie aus der Handtasche oder aus der Hosentasche. Du klappst das Portemonnaie auf. Du guckst und suchst einen entsprechenden Schein. Das geht dir nicht so einfach vor der Hand. Und auch als Beispiel genommen, du hattest am Anfang der Woche oder am Anfang des Monats 10 oder 20 Scheine im Portemonnaie und jetzt sind dann nur noch 3. Dann wirst du auch schon vorsichtiger mit dem Geld ausgeben. Also dein Verhalten ändert sich einfach auch. Ja, vermutlich wird dein Konsum weniger und auch bewusster, wenn die Scheine, die du in deinem Portemonnaie hast, abnehmen, weil du das einfach viel besser wahrnimmst, als wenn da halt stets und ständig die Plastikkarte über den Tisch oder aufs EC-Gerät geht. Ja, und das ist halt das Nächste. Finanzielle Freiheit funktioniert nur mit weniger und bewusst um Konsum. Ja, also, und auch da, es gibt keine bessere Chance dafür als derzeit Corona. Du musst deinen Konsum nicht verlagern ins Internet. Ja, da müssen nicht 5 oder 10 Pakete in der Woche ankommen. Werd bewusster. Und da ist eine Grundsatzfrage, die im Übrigen, glaube ich, alle, mit denen ich so gearbeitet habe, die ich gehört habe, das empfehlen. Die Grundsatzfrage bei allem, was du kaufst, brauche ich das wirklich? Ist das jetzt nötig? Und im Zweifel 24 Stunden drüber zu schlafen, weil auch Konsum ist so ein bisschen wie Verlangen nach Schokolade, nach einer Zigarette. Das ist ein Bruchteil von Zeit, 10, 20, 30 Sekunden. Und lässt du die Zeit verstreichen und das Ganze geht aus deinem Bewusstsein, baut das Verlangen ab. Du wirst feststellen, sehr vieles, wenn du gerade in einem Mangelzustand bist, emotional oder ähnlich, und du blätterst irgendwas durch, guckst im Internet und hast jetzt gerade ein sehr großes Verlangen, irgendwas zu kaufen oder zu konsumieren, wirst feststellen, 24 Stunden später, entweder erinnerst du dich gar nicht mehr richtig dran, was du da gestern Abend gesehen hast und überhaupt gerne kaufen wolltest, oder du sagst sofort nein oder du denkst nochmal kurz drüber nach und antwortest dann, nee, das ist nicht nötig, das brauche ich jetzt nicht. Ist auch nicht überlebenswichtig. Ja, also einfach die Gelegenheiten zum Konsum reduzieren. Ja, vielleicht auch nicht jede Woche oder jeden zweiten Tag in die Innenstadt an den Schaufensterscheiben vorbeibummeln. Wenn du weißt, dass deine Emotionen von dem, was du alles siehst, also ich bin auch ein Mensch, der sehr viel über Optik wahrnimmt, wenn du weißt, dass dann dein Verlangen und deine Emotionen hochkochen. Oder du machst es als Test. Ja, tatsächlich zu gucken, wie hoch kocht das eigentlich bei mir? Was will ich da jetzt eigentlich alles kaufen? Wie stark ist mein Verlangen? Und dann tatsächlich einen Test machen, okay, ich fahre heute mal wieder weg und gucke, was ich morgen davon noch kaufen will. Tatsächlich als Test von dem, was ich eben so gesagt habe. Ja, und ein Punkt, den ich auch bei vielen zu dem Thema gehört habe, um dich einfacher mit deinen Finanzen zu beschäftigen und das Ganze auseinander zu klamüsern und wirklich eine Übersicht zu haben, ist das sogenannte Töpfesystem. Das gibt sowohl bei Natascha Wegelin, bei Madame Moneypenny, als auch bei Philipp J. Müller. Und das gab es auch bei Ludger Quante. Das gibt es bei allen mit unterschiedlichen prozentualen Empfehlungen. Aber da musst du auch dein eigenes System finden. Das sogenannte Töpfesystem, das alle empfehlen, Unterkonten zu bilden. Das heißt, du hast ein Konto tatsächlich, wie gesagt, wo alles Einkommen
eingeht, egal ob von dir alleine oder in der Partnerschaft. Und Philipp J. Müller, dessen Buch Geld richtig ich vor kurzem
sehr interessiert gelesen habe, der sagt zum Beispiel dann den ersten Topf 60% Lebenshaltung. Da ist alles drin. Miete, Kredite, Lebensmittel, auch das, wenn du monatlich Fitnessstudio oder was weiß ich nicht was hast, oder hast monatliche Bildungskosten, wie auch immer, dann hat er einen Topf 10% große Anschaffung. Also tatsächlich für den Fall X, deine Waschmaschine geht kaputt, das Auto hat eine große Reparatur und so weiter. 10% Bildung / Spaß. Also um tatsächlich Webinare zu besuchen oder irgendwelche Spaßsachen, die nicht schon im monatlichen Budget abgedeckt sind, sage ich mal, für irgendwelche Mitgliedschaften oder ähnliches. 10% Spenden und 10% Sparen. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, Natascha Wegelin, Madame Moneypenny sagt zum Beispiel, ich glaube, 30% sparen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also da in den Prozentsätzen unterscheiden die sich schon vereinzelt. Ja, also da such dir den Punkt aus, der dir am besten gefällt. Aber wie gesagt, wichtig ist eben auch, was ich vorhin schon sagte, die Sparrate, die sollte nie zu günstig festgelegt werden. Also da solltest du echt schon, also weniger geht immer so ungefähr, ne? Das solltest du nicht praktizieren, sondern da sollte schon eine Summe weggehen. Ja, und zwar Anfang des Monats und nicht erst von dem, was am Ende übrig bleibt. Weil bis dahin hast du dir schon so manchen Konsumwunsch erfüllt, der vielleicht doch nicht nötig ist. Das mit dem Töpfesystem ist insofern nicht so einfach, dass ich jetzt persönlich bei meinen Anbietern auch schon festgestellt habe, es finden sich gar nicht so viele Banken, die Unterkonten dieses System anbieten. Das finde ich einfach total schade. Da habe ich für mich jetzt insofern auch noch nicht den richtigen Weg gefunden, beziehungsweise habe ich dann die ganz simple Lösung genommen, die auch von der Madame Moneypenny empfohlen wurde. Ich habe zu Hause Briefumschläge. Ja, also ich habe einen Briefumschlag für Lebenshaltungskosten, also Lebensmittel, Getränke und so weiter. Ich habe einen Briefumschlag für Freizeitspaß, für außer Haus essen gehen und so weiter. Und da packe ich überall was rein. Ja, also kann man im Zweifel auch so ganz simpel machen. Setzt natürlich immer voraus, dass du dich insofern und so tief mit dem Thema auseinandersetzt, dass du da einfach auch standhaft dir selbst gegenüber bist, ja. Das ist aber egal, ob es Briefumschlag oder Konto, ne? Weil das, was bei 10% Spenden landet oder 10% Sparen, könntest dir im Normalfall auch vom Konto wieder runternehmen und könntest ausgeben, genauso wie du es aus dem Briefumschlag nehmen kannst. Und auch deshalb der nächste Tipp: Triff einen Deal mit dir selbst. Ja, Verantwortung übernehmen für dich und deine finanzielle Situation bedeutet unter anderem auch, dass du dich fest in die Pflicht nimmst, dass du einen Deal mit dir selbst eingehst und dass es eigentlich keine Situation und keine Ausnahme geben kann, dass du von übermorgen den nächsten Tag davon profitieren. Wichtig ist, wie gesagt, dass du das Thema Geld in einem gewissen Sinn verknüpfst. Dass du ein gewisses Ziel hast. Das Ziel, was du hast, sollte nicht in irgendeinem Konsumziel liegen. Kann es auch, natürlich freut man sich, wenn man sagt, hier, ich will jetzt 20.000 Euro für ein Auto zusammensparen und das dann bar bezahlt. Ja, aber wenn du das Auto hast, bräuchte es dir wieder neu. Also nicht ganz so viel. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich gelernt habe in den letzten Jahren, Geld verliert nicht den Charakter, sondern zeigt ihn. Ja, weil im Gegensatz zu früher, wie mir beigebracht wurde, wie viele Menschen mit Geld trotzen und so weiter, natürlich auch die gibt es heute noch. Ja? Auch ich sehe im Internet manche Menschen, mich gehört zum Beispiel Jürgen Hiller dazu. Ja, also mag ein guter Speaker und Coach sein, ja, also ich kenne auch von Berichten, ich selbst bin bei ihm nicht gelesen, dass der richtig gut ist. Ich habe das Verlangen, aber auch nicht zu lesen zu nehmen. Weil für mich ist das ein Mensch, der mit seinem Geld trotzt. Ja, also der auch regelmäßig postet, wie sehr er dann unten in seinem Leben angekommen war und jetzt wieder ganz oben ist. Mit seiner Frau dahin fährt und so, also tut mir leid. Das ist, ne? Und auf der anderen Seite kenne ich Coaches und Speaker, die sicher auch viele Verhüller Auch wieder das Mindset. Ja, wie ist deine Einstellung zu Geld? Ja, wenn du also schon faktisch weinst, bevor du das Geld überhaupt ausgegeben hast, dann weißt du den Wert dessen, was du da bekommst, nicht zu schätzen. Dann ist das kein wertschätzender Umgang damit. Und dann ist die Frage, ob es für dich das Richtige ist. Ja, also mein Abschlusssatz: Geld ist die Eintrittskarte in dein Leben in Freiheit. Wenn du einen guten Sinn mit dem Thema Geld verknüpft hast und werde finanziell frei und zeig deinen Charakter. Weil was du dann mit dem Geld machst, das zeigt, wer du bist als Mensch und wie du drauf bist. Ja, ansonsten, die Folge hat mir total viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist die längste Folge, die ich je aufgenommen habe. Aber es war spannend, mal wieder zu dem Thema zu berichten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bei dem Thema zuzuhören. Und ihr fangt an, akzeptiert das, was ist, und geht Schritt für Schritt weiter. Und dann steht eurer eigenen finanziellen Freiheit nichts mehr im Weg. Bis demnächst, eure Simone. Ach so, und noch eine Ankündigung. Das nächste Thema, über das wir sprechen, ist ein Thema, in Anführungsstrichen, über das man nicht spricht. Der nächste Podcast wird zum Thema Sex/Liebe sein. Und ja, ich freue mich auch auf diese Folge schon. Bis dahin, macht's gut, eure Simone.